Ich bin überaus erfreut, dass ich wieder in eurer Mitte sein darf. Wirklich. Alleine die Fahrt hierher ist mir schon ein Event durch die schöne Landschaft und so. Das freut mich denn. Aber wir haben uns lange nicht gesehen. Und ich bin echt froh, dass ich wieder in eurer Mitte sein darf. Bevor ich mit der eigentlichen Botschaft ankomme, will ich nicht versäumen. Ich meine, die weltpolitischen Ereignisse, die gerade stattfinden, die kann man nicht ignorieren. Wir haben, ich weiß noch, als der Ukraine-Krieg war, als er anfing, da waren wir in einer Gemeinde und da haben wir ganz normal Lobpreis gemacht und hat irgendwas, das Thema war sehr seicht irgendwie, dachte ich. Und da haben wir uns, meine Frau und ich haben uns angeguckt, sag mal, wieso gehen die jetzt nicht darauf ein? Ja, gerade wir Christen brauchen noch Antworten. So, ich muss gleich sagen, ich habe hier nicht die perfekte Antwort, aber Jesus hat ja gesagt, wenn all das passiert, anfängt zu passieren, sollen wir freudig die Häupter erheben und die Erlösung ist nah und wir sollen keine Angst haben. Und ich habe auf dem Weg hierhin noch eine lustige Predigt gehört von einem witzigen Prediger und er sagte richtigerweise, uns wird ja manchmal vorgeworfen, dass wir immer Panik machen und Angst machen. Sagt er, nee, die Welt macht dauernd Panik und dauernd Angst. Klimawandel, ihr hört von Kriegen und Kriegsgeschrei und überall wird Stress gemacht und jetzt kommt die Seuche wieder und alle möglichen Sachen, Strahlung. Ich habe jetzt gehört, dass da die Windräder machen Strahlung und oben im Himmel, da werden Gifte ausgestreut, um uns zu dezimieren. Das mag alles stimmen oder auch nicht, aber wen interessiert das? Der Teufel, der macht doch nichts anderes. So, wir haben auch eine frohe Botschaft. Wir können doch sagen, in all dem, da hilft der Herr uns raus. So, und genauso ist das, Gott hat uns durch sein Wort, heute habe ich das nur in Form von Handy dabei, einige klare Hinweise gegeben. Es gibt einige Prediger und Lehrer, die vertreten zurzeit den Ansatz von Sascha 3, da wird gesagt, dass aus dem Norden ein Feind kommt, der Israel komplett verbrennen wird. Und danach wird alles, wenn nur noch rauchende Überreste sein. Wenn das so ist, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass das nicht so ist, dass das bevorsteht, dann müsste, ich habe gerade ausgerechnet, ich glaube, Israel besteht jetzt seit 78 Jahren wieder in seinem alten Land als Nation. So lange hat Israel gebraucht, um aufzuforsten, dieses graue, runtergewohnte Land, ich habe Bilder gesehen, wie das vor 150 Jahren aussah, es war ein runtergewohntes, graues, kaputtes Land, so wie viele Nahostländer, ich bin einmal über den Iran rüber geflogen, da siehst du nur braun und grau unten. Und die haben das geschafft, innerhalb von dieser Zeit, das zu einem blühenden Paradies zu machen. Die sind bewässerungstechnisch, sind sie die allerersten auf der Welt. Sie haben 60% ihres Trinkwassers, bekommen sie mittlerweile durch Meerwasserentsalzungsanlagen und auch bewässerungstechnisch, was auch den Neid der Nachbarn erregt, weil Israel halt immer mehr ein grünendes Land wird. Was will ich damit sagen? Wenn das stimmt, dass jetzt Sascha 3 eintrifft, dann wird es wieder eine lange, lange Zeit brauchen, bis Israel der grünende, blühende Garten wird, der in Hesekiel 38, 39 beschrieben ist, oder ich glaube, es ist 37. Da wird gesagt, dass Gog von Magog, und viele sind sich einig, dass es Russland sein wird, aus dem äußersten Norden Israel angreifen wird. Da wird gesagt, das Land, das in Frieden lebt, das in Sicherheit lebt, das grünt und blüht, sage ich, okay, ich glaube eher, dass wir jetzt langsam bei Hesekiel 38 ankommen und dass Sascha ja am Ende der 7 Jahre auftreten wird. Wenn jemand Fragen dazu hat oder wenn wir darüber reden, können wir nachher noch beim Kaffeetisch. Ich will das jetzt nicht zu weit ausführen. Wichtig ist, dass wir eben auch Bibel lesen. Meine Frau hatte letztens in unserer Gemeinde ein Gespräch mit einer älteren Schwester und da stellte sich raus, dass sie nie Bibel liest. Nie. So, wie soll man da Orientierung kriegen, wenn man das wichtigste Buch nie liest? So, und die Propheten im Alten Testament, die machen ganz viel aus in der Bibel. 2/3 der Bibel sind Altes Testament. Und wenn das jetzt so unwichtig wäre und so unrelevant für mich, warum hat Gott sich die Mühe gemacht, diese Prophetien niederschreiben zu lassen? Wenn jetzt nur die Geschichte Jesu und die Geschichte der Apostel und meinetwegen noch die Offenbarung, aber auch mit Zahnschmerzen, liest man die dann? Nee, das ist deshalb, um uns zu trösten, um uns aufzubauen, um uns Mut zu machen, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben. So, jetzt komme ich zur Predigt. Irmel, du hast eben in deinem Anfangswort, ohne es zu wissen, schon die Predigt vorweggenommen. Nämlich, dass wenn wir uns demütigen, unsere Zeit kommen wird, wo Gott sich über uns erbarmt. Und meine Predigt heißt heute eigentlich so, meine oder deine Zeit, die wird kommen oder eigentlich sogar, die ist jetzt da. Jesus, bitte dich, gib, dass ich vernünftige Worte hier von mir gebe und keinen nebensächlichen Kram erzähle oder vielleicht sogar falsche Dinge sage, sondern dass ich hier wirklich dein Wort so rüberbringe, wie du das heute Morgen gesagt haben möchtest. Amen. Es ist so, dass wir alle ohne Ausnahme, schwere Zeiten manchmal in unserem Leben haben. Ich habe noch keinen Christen kennengelernt, der von sich sagen kann, also ich habe mich bekehrt und seitdem hatte ich nur noch gute Laune und bin nie angegriffen worden, hatte keine Probleme mit Krankheiten, hatte keine Probleme mit Depressionen, war immer gut drauf, das gibt's nicht. Wohl gibt es Christen, die sagen, ich bin nur mies drauf, seit ich bekehrt bin. Dann weiß ich auch nicht, ob das so jetzt Gottes Handschrift ist. Also ich glaube schon, dass Gott sich das schon alles gedacht hat. Und wir müssen ja auch zum Beispiel Bibel lesen oder auch Gemeinschaft pflegen, Gottesdienste besuchen und Dinge tun, die wichtig sind, damit wir auch vorankommen im Glauben. Aber Jesus hat uns nie verheißen, dass das immer ein einfacher Weg ist. Er hat uns aber auch nicht verheißen, dass das ewig nur ein schlimmer Weg ist oder dass es immer nur Anfechtung gibt. Das hat er auch nicht gesagt. Es gibt wirklich diese, sagen wir mal, aus dem Ostblock damals kam so diese Lehre, je mehr Leiden, je besser. Und aus Amerika so, je mehr Wohlstand, je besser. Beides ist verkehrt. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. In diesem Falle liegt sie in der Mitte. Ja, wir erleben Leiden, aber ja, Gott möchte uns auch segnen, ganz klar. Er möchte uns auch er möchte, dass wir ein gutes Leben führen. Ich meine, wenn meine unbekehrten Kollegen, die mich umgeben, wenn die an mir sehen, dass ich immer mies drauf bin, dass ich immer schlechte Laune habe, dass ich immer keinen Sieg habe über Sünde, dass ich immer genau das Gleiche sagt, wie die Welt sagt und auch in diese Angst, in diesen Angstmodus reinkommt vor der Zukunft, warum sollten die sich dann bekehren? Ein Prediger hat mal gesagt, entschuldigen Sie, ich bin Christ, darf ich Sie auch unglücklich machen? Das ist nicht unser Job, sondern wir haben eine frohe Botschaft. Und die Botschaft, die ich heute Morgen für euch habe, ist auch eine frohe Botschaft, aber auch eine herausfordernde. Ich lese mal aus dem Epheser 4. Ich, der ich wegen des Herrn im Gefängnis bin, bitte euch deshalb, schreibt Paulus eindringlich, lebt so, wie es eurer Berufung würdig ist. Mit aller Demut, hatten wir vorhin schon, Milde und Geduld, ertragt einander in Liebe und bemüht euch ernstlich, die Einheit des Geistes in dem vereinbarten Band des Friedens zu bewahren. Es gibt nur einen einzigen Leib und einen einzigen Geist, so wie ihr zu ein und derselben Hoffnung berufen worden seid, einem einzigen Herrn, einem einzigen Glauben, einer einzigen Taufe, einem einzigen Gott und Vater von allem, der über alles ist, durch alles, in allem. Nun ist jedem von uns unverdiente Güte geschenkt worden, so wie der Christus das Geschenk zugeteilt hat. Es heißt nämlich, als er in die Höhe hinaufging, führte er Gefangene weg. Er gab Menschen Gaben. Was bedeutet der Ausdruck, als er hinaufging? Anders als dass er auch zu den unteren Regionen, das heißt zur Erde hinabging. Derjenige, der hinaufging, ist auch hoch über alle Himmel hinaufgegangen, um allen Fülle zu geben. Wir sollen alle Fülle kriegen. Auf die anderen Dinge gehe ich jetzt nicht ein, dass Jesus 3 Tage in der Unterwelt war und das lassen wir mal ganz außen vor. Das habe ich jetzt nur der Ordnung halber vorgelesen. Es geht jetzt hier mehr um die Fülle. Und er gab Apostel, Propheten, evangelistische Verkündiger, einige sind Hirten und Lehrer, damit sie die Heiligen auf den richtigen Weg bringen, damit sie anderen dienen und damit den Körper der Gemeinde aufgebaut wird oder des Christus, bis wir alle zur Einheit im Glauben und in der genauen Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, bis wir zum voll erwachsenen Mann herangeworden sind und das Maß erreicht haben, dass der Fülle des Christus entspricht. Also wenn der Mann die Rede ist, ich weiß nicht, ob die Übersetzung 100% richtig ist, ob da nicht Mensch steht, auf jeden Fall gilt das für Männer und Frauen gleicherweise. Das ist ja klar, dass wir alle im Glauben wachsen sollen. Wir sollten also keine Kinder mehr sein, Vers 14, die wir von den Wellen hin und her geworfen werden und von jedem Wind der Lehre hierhin oder dorthin getrieben werden. Durch das falsche Spiel von Menschen, durch listige Täuschungsmanöver. Lasst uns vielmehr die Wahrheit reden und so in allem durch Liebe in den hineinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm ist der ganze Körper harmonisch zusammengeführt, die Gemeinde. Deshalb ist Spaltung auch vom Teufel und nicht von Gott. Und so kann durch jedes Gelenk, das seine Funktion erfüllt, alles zusammenarbeiten. Wenn jeder Körperteil richtig funktioniert, trägt das zum Wachstum des Körpers bei und er baut sich in Liebe auf. Und meine Botschaft an euch und auch an mich selber ist, und an diejenigen, die sich das, die Predigt möglicherweise anhören werden, jeder von uns hat eine Aufgabe. Jeder von uns ist wichtig und jeder von uns ist von Gott berufen, irgendetwas zu tun in seinem Reich. Hier werden verschiedene Gaben genannt. Es gibt Evangelisten, es gibt Apostel, es gibt Lehrer, es gibt Hirten. Und ich führe das einfach mal fort. Es gibt Leute, die die Klos putzen. Es gibt Leute, die die Autos einweisen. Ich war ja mal Pastor. Und da hatten wir einen in unserer Mitte, der war so ein bisschen der wollte Ehre haben. Der war ein begnadeter Lehrer. Und er sah sich immer ein bisschen so höher als andere Christen. Und um dem eine Lektion zu erteilen, habe ich mir eine Warnweste angezogen und habe morgens immer die Autos eingewiesen. Das hat ihn total wuschig gemacht. Wieso ich als Pastor so einen niedrigen Dienst mache? So. Aber weißt du, das ist doch bei Gott vollkommen egal, ob ich jetzt den Auftrag habe, Kaffee zu machen, Klo zu putzen, Reinigungs- oder die Elektrik oder was weiß ich, die Dekoration oder eben Predigen oder das ist bei Gott, da gibt's keine Wertigkeit. So, ich bin wichtig und du bist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir herausfinden, was hat Gott mit mir vor? Und ich hatte ja schon von eingangs gesagt, keiner von uns ist nicht schon durch schwere Zeiten gegangen. Und wenn wir uns ein paar Gestalten aus der Bibel angucken, nehmen wir mal den Josef. Josef wurde in einer Art und Weise im Alten Testament benutzt wie nur wenige andere. Ich kann ihn fast in einer Reihe mit Mose oder dem einen oder anderen Propheten nennen. Also Josef ist ganz oben anzusiedeln in dem, was Gott durch ihn bewirkt hat. Er hat ein ganzes Volk gerettet vor der Hungersnot. Er war der zweite Mann hinter dem Pharao. Er hat klug geplant, indem er Vorräte angelegt hat, anlegen lassen. Und er hat, was noch viel gewaltiger ist, seinen bösen Brüdern vergeben. Das war eigentlich das Gewaltigste, was er vollbracht hat im Alten Testament. Er hätte ohne Probleme die Macht gehabt, die richtig schlimm zu bestrafen und seinen Vater dann zu holen. Zu sagen, so, jetzt erzähle ich dir mal, was die wirklich mit mir gemacht haben. Ich bin nicht zerrissen worden. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat geweint. Er hat sie in den Arm genommen, hat geweint. Also Josef ist ein ganz gewaltiges Bild, menschliches Bild von Gottes Gnade. Aber wie ist er dazu gekommen? Ein hochmütiges Jüngelchen, gut aussehend, mit einer tollen, hippen Klamotten, die sein Papa ihm gemacht hat. Und sein Vater hat alle Erziehungsfehler gemacht, die man überhaupt machen kann. Er sagte, pass mal auf, Josef. Du kriegst nicht nur das beste Gewand, obwohl du gar nichts dafür gemacht hast. Und du bist halt von meiner Lieblingsfrau Rahel. Alleine schon, dass das meine Lieblingsfrau ist, das knechtet ja die Lea schon, die andere Frau, ganz doll und die beiden Nebenfrauen. Aber nein, ich überhöhe das noch. Ich mache dir ein super Gewand, dass sie deine Brüder auch sehen. Du bist hier bei mir die Nummer eins, ne, damit ja schön neidisch werden. Und nicht nur das, nein, ich möchte, dass du immer schön die Brüder im Auge behältst und erzähl mir genau, was sie falsch machen. Und Josef hat das gerne gemacht. So, Papa, er war das Lieblingskind von Papa. So ein richtiger Ätzer. So ein gut aussehender, intelligenter, nervender, integranter Ätztyp. Tja, Ergebnis, die Brüder können ihren Hass nicht mehr für sich behalten, denn erzählt er auch noch die Träume, die Gott ihm gibt. Hätte er auch für sich behalten können. Wo Gott ihm scheinbar schon sagt, du wirst einmal ein Herrscher sein und die werden sich vor dir verbeugen. Nein, das muss er den Brühwarm noch erzählen, dass selbst sein Vater Jakob genervt war und sagt, was erzählst du hier? Also der war, selbst er, obwohl er sein Lieblingssohn war, war dann ungehalten. Ja, dann kam es so, wie es kommen musste. Josef fing an, durch schwere Zeiten zu gehen. Er wurde erst in die Grube geschmissen, dann kam er nach Ägypten. Da war er im Haus des Potiphar. Da ging es ihm eigentlich ganz gut. Aber dafür, dass er, man muss dann sagen, da hat er wohl schon ein bisschen dazugelernt, dass er sich nicht auf diese Frau eingelassen hat. Aber diese Frau hat ihn trotzdem, weil sie genervt war, dass er nichts von ihr wollte, verleumdet. Und dann kam er in das ganz große Gefängnis in Ägypten. Das war vielleicht das weltgrößte Gefängnis zu der damaligen Zeit. Vielleicht gab es in China oder bei den Mayas Ähnliches. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in Germanien oder bei den Kelten Die Römer gab es damals noch gar nicht, dass es da ähnlich große Gefängnisse gab. Und mittlerweile war er schon ein bisschen geläutert, ein bisschen. Und dann kriegte der Gefängnisoberaufseher mit, dass der Josef ja ganz plitsch ist und dass der vieles im Griff hat. Und hat ihm das ganze Gefängnis anvertraut. Und selber hat er nur noch den gemacht. Und Josef hat das alles wunderbar gemanagt. Und da habe ich auch gedacht, er hat erst im Kleinen gelernt, wie man das Haus eines Potiphar managt. Die Palme da gießen, da vorne den Weg sauber machen, dem Sklaven sagen, dass er nochmal Milch holen soll. So die kleinen Sachen. Und dann jetzt hat er gelernt, wie man ein riesengroßes Gefängnis managt. Das hat er scheinbar gut hingekriegt. Aber er hatte eigentlich allen Grund, Gott abzusagen. Hat aber aus irgendeinem Grund, den wir nicht wissen, in seinem Herzen, warum bekehrt sich einer und ein anderer bekehrt sich nicht, hat er sich nicht von Gott abgewendet, sondern blieb Gott die ganze Zeit treu. Und dann kommen die beiden königlichen Beamten, denen er die Träume auslegt. Und die vergessen ihn. Also der eine, der am Leben bleibt, der vergisst ihn. Und erst 2 Jahre später erinnert er sich und dann wird er zum Pharao geholt, dem er seine Träume richtig auslegt. Und schwuppsiwupps, von einer Sekunde zur anderen, ist er nicht mehr der Leiter vom Gefängnis, der aber trotzdem ein Gefangener ist, sondern er ist plötzlich ein freier Mann und er ist der Leiter von Ägypten. Irgendwo wird gesagt, dass er ihn zum Vater des Pharao gemacht hat, woraus ich schließe, dass der Pharao zu der damaligen Zeit wahrscheinlich jünger war als Josef und sich gerne von Josef hat beraten lassen. Josef musste einen ganz langen Weg gehen, wo er erstmal klein gemacht wurde, wo er erstmal Demut lernen musste, wo er erstmal reingewachsen ist. Und er hätte die ganze Zeit sagen können, weißt du was, ich glaube an den allmächtigen Gott, jetzt hänge ich hier in diesem Haus von dem Potiphar, wenn ich flüchte, werde ich sofort getötet, ich werde ständig angebaggert von dieser Frau da, und ich bin so genervt. Dann ist er im Gefängnis, ja, ist ja schön, dass ich jetzt das Gefängnis unter mir habe, aber ich kann leider nicht raus. Und danach hätte er sagen können, dieser blöde Mundschenk, der vergisst mich einfach. Also jetzt sage ich Gott ab, jetzt reicht's mir. Hat er nicht gemacht. Er hat sich unter die gewaltige Hand Gottes gebeugt. Und das war halt der Unterschied. Andere Leute haben sich nicht gebeugt, wie König Saul zum Beispiel, der immer mehr von Gott abkam. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Jesus selber. Von dem wird im Hebräerbrief gesagt, dass er an dem, was er litt, gehorsam lernte. Jesus musste gehorsam lernen? Er war nicht ungehorsam, aber durch das, was er litt, kam er in den Gehorsam immer mehr rein, weil er war ja auch Mensch wie wir und er musste der Sünde so widerstehen wie wir alle. Das heißt, er musste auch der Ungeduld widerstehen, er musste auch dem Genervtsein widerstehen, er musste bösen Gedanken widerstehen, die er gegen die Pharisäer oder gegen Leute vielleicht bekommen hätte, wenn er dem Raum gegeben hätte. Und die Bibel sagt uns, er hat nie gesündigt. Das werden wir natürlich niemals erreichen, solange wir auf Erden sind. Aber auch Jesus musste erstmal Tischler werden, da musste lernen, wie man, er hat zwar die Welt geschaffen, aber als er auf der Erde war, musste er wie ein Mensch, er wurde als in seinem Gebärden und in seinem ganzen Denken wie ein Mensch erfunden, sagt die Bibel, er musste lernen, Tischler zu sein, er musste lernen, die kleinen Wege zu gehen und er wurde auch seinen Eltern gehorsam, sagt die Bibel, nachdem er da im Tempel den Pharisäern zugehört hat und Maria sagte, wir haben dich unter Schmerzen gesucht, dann könnte man sagen, ja, hat er sich an Maria versündigt? Nein, das Wort Gottes war ihm das Wichtigste und sie hätten eigentlich wissen müssen, dass Jesus da am Tempel ist. Nehmen wir Petrus. Das ist jetzt wieder ein ganz krasses Beispiel. Der Mann, der Leuten die Ohren abhaut. Der Mann, der übers Wasser läuft und dann doch einsinkt. Der Mann, der dem Paulus der mit den Heiden heuchelt, mit den Juden heuchelt und die Heiden außen vor lässt, könnt ihr alles nachlesen in der Apostelgeschichte, der wirklich von Zeit zu Zeit, also wirklich versagt, der Jesus einfach mal 3-mal verleugnet, bis der Hahn kräht. Dieser Mann schreibt zum Schluss 2 Briefe und Gott ehrt ihn, diesen Versager, er war ein typischer Versager. Im Gegensatz zu Jesus war er ein totaler Versager und hat gerne impulsiv gehandelt, hat gerne Sachen falsch gemacht. War aber auch glaubensmutig, dass er zum Beispiel aufs Wasser ging. Zwar ist er eingesunken, aber wenigstens hat er versucht zu laufen, während die anderen das gar nicht gemacht haben. Insofern, das sind dann auch seine positiven Eigenschaften. Aber, dass er dem einen Diener da das Ohr abgehauen hat, zeigt ja auch, diese zornige Unkontrolliertheit von ihm. Ja, und ganz zum Schluss ehrt Gott ihn mit zwei Briefen, die er schrieb im Neuen Testament, die uns heute sehr nützlich sind. Nicht so viele Briefe wie Paulus, das war ein Hochgelehrter. Petrus war ein einfacher Fischer. Nein, man sagt immer einfach. Das hört sich auch so abwertend an. Da ist der minderwertige Handwerker und der wertvolle Gebildete. Also so ist das nicht gemeint. Also er war ein wertvoller Handwerker oder Fischer und Paulus war ein wertvoller Gebildeter. So muss es richtig heißen. Ich ertappe mich manchmal selber dabei, dass man so die Denkweise der Welt dann so mit reinbringt. In der Welt ist es ja so, da bist du die Nummer eins, wenn du gebildet bist. Und wenn du Handwerker bist, naja, bist du halt ein AfD-Wähler oder so. Oder bist halt abgewertet irgendwie. Oder nehmen wir Paulus. Der war hochgebildet. Der hat immer alles richtig gemacht. Der hat die Bibel gelesen, das Alte Testament studiert und so. Und als er dann merkte, da kommt so eine christliche Sekte, da hat er die total verfolgt. Der war immer richtig davor. Alles, was er machte, das stimmte. Auch ein richtig unsympathischer Typ. Bis zum geht nicht mehr. So, den hätte ich nicht als Freund gerne gehabt. So ein Typ, der alles richtig macht, der geht so weit, dass er sogar bei der Steinigung von dem Stephanus steht er so wohlwollend daneben und nickt darauf ab, so München. Gebildet, macht immer alles richtig gemacht und findet das gut, dass jemand, der nichts gemacht hat, außer Gutes zu tun und dem Herrn Jesus zu verkündigen, gesteinigt wird. So, diesen Paulus, dem wurde gesagt, ich werde dir zeigen, wie viel du um meines Namens willen leiden musst. So, dann hat Gott gesagt, so mein lieber Paulus, jetzt haben wir mal eine Runde gelacht, jetzt reicht's aber auch. So, dann kam die Geschichte mit Damaskus, mit dem Licht, und wurde Paulus erstmal ein bisschen blind. Da wurde noch ein Ananias auf die Probe gestellt, der hatte ganz viel Angst vor Paulus, weil er wusste, was das für einer ist, was er auch in Damaskus vorhat. Aber er war gehorsam und nahm Paulus mit zu sich und nach 3 Tagen wurde Paulus wieder sehend, nachdem er blind geworden war. Und dann fing Paulus an, wie verrückt zu predigen. Und das nahm solche Formen an, dass sie ihn heimlich aus der Stadt rauslassen mussten. Sonst hätten sie ihn umgebracht. Und später wird gesagt, Paulus ging dann zurück in seine Heimatstadt, nach Antiochia. Und danach steht, jetzt hatte die Gemeinde Ruhe in Jerusalem. Also er hat so doll Gas gegeben für den Glauben, dass er schon wieder genervt hat. Und nach 12 Jahren ist er dann mit Barnabas, dann kamen die Missionsreisen und dann war Paulus mittlerweile auf einem Level, dass er auch genug Liebe hatte, was er ja vorher nicht hatte. Sonst freut man sich nicht über die Steinigung eines jungen Mannes. Und dann ist er immer mehr reingekommen. Und man muss auch bedenken, Paulus ist nicht nur eine Nacht oder einen Tag auf dem Meer getrieben. Er ist nicht nur gesteinigt worden. Er ist nicht nur verfolgt worden. Und er ist nicht nur diskreditiert worden. Es gab auch immer lange Zeiten, wo er gepredigt hat und wo er sehr viel Frucht gebracht hat. Und das wird manchmal so dargestellt, Paulus ist von einer Verfolgung in die nächste gegangen, sondern er hat Verfolgung erlebt und das ist jeder von uns, erlebt Verfolgung, gerade in der heutigen Zeit auch mit dem Mainstream, der sich völlig gegen das Evangelium stellt. Und Verfolgung fängt ja schon da an, wo die Leute abfällig über uns reden oder uns als geisteskrank bezeichnen und endet dann bei Kim Un oder so. Ne? Aber Paulus hat... Ja, wie bitte? Bei Kim Un oder bei irgendwelchen Islamisten. Kim Un ist der Herrscher von Nordkorea und verfolgt die Christen wahrscheinlich schlimmer als... Und auf den Malediven werden die Christen am meisten verfolgt. Im Urlaubsparadies. Nee, aber Christsein bedeutet aber wirklich nicht nur Verfolgung. Es gibt da wieder die beiden Extreme. Das eine ist das amerikanische Wohlstandsevangelium. Gott möchte dich mit Reichtum überschütten und du wirst nur noch glücklich sein. Und das andere ist das mehr ostwärts geprägte Evangelium. Christsein bedeutet nur leiden und bedeutet nur auf den Kopf kriegen und die Wahrheit liegt wie immer dazwischen. Gott möchte uns segnen, aber wir werden auch verfolgt werden und wir werden auch Anfechtungen erleben. Jetzt fällt mir noch irgendeiner ein, überlege ich gerade. Ich glaube, ich hatte noch einen auf dem Zettel. Nehmen wir mal David. David noch, das ist auch ein gutes Beispiel. David hat die Schafe gehütet und er war eigentlich ein ganz lieber Kerl, konnte auch sehr gut musikalisch sich artikulieren und er war auch irgendwie ganz geschickt mit der Schleuder und so, also war auch durchtrainierter, gut aussehender junger Mann. Was aber keiner wusste, dass da ganz tief in seinem Herzen die Bereitschaft zum Ehebruch war und für andere Dinge. Und ich hab vor 2 Jahren hier, glaube ich, mal darüber gepredigt. Irgendwann hat David mal bei seinen Feinden, ein Drittel hat er getötet, ein Drittel durfte am Leben bleiben. Und so Sachen hat er gemacht, ganz gnadenlose Sachen. Und kurze Zeit später ist er in Sünde gefallen mit der Bathseba. Und dem ging aber eine Zeit voraus, wo er sich von Gott entfernt hat. Und doch sagt die Bibel nachher, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er hat auch viele Erziehungsfehler gemacht und hat auch den einen oder anderen Sohn durch Tod verloren. Aber letztlich wird er uns als Glaubensheld wiedergegeben, der halt sehr viele Fehler hat, ähnlich wie Simson zum Beispiel. Und allen ist eins gemeinsam, bevor sie in die Zeit reinkam, wo sie wirklich im Falle von David, dass ein guter König war. Den Goliath, den hat er besiegt, das war so Anfangsgnade, sag ich mal so. Der frisch Bekehrte, der gleich mehrere Leute zum Herrn führt, so. Der hatte aber noch nicht die Anfechtungsphase hinter sich. Aber später war David ein guter König. Und Israel blühte auf unter ihm. Und Jesus war ein guter Jesus. Der hat durch das, was er litt, gehorsam gelernt und er hat seinen Auftrag wunderbar ausgeführt, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, sein Blut vergossen hat, seinen Leib hingegeben hat, damit wir ewiges Leben haben können. Petrus ist ein guter Petrus geworden. Wir wissen nicht genau, stimmt das, dass er da gekreuzigt wurde in Rom, weiß man nicht genau. Aber eins ist klar, dass er nachher ein großes Werkzeug für den Herrn war. Was die katholische Kirche daraus macht für Quatschkram, das hat uns nicht zu interessieren. Petrus war ein großer Mann, ganz klar. Da kann er nichts für, genau wie Maria nichts dafür kann, was da für ein Affenkram mit ihr gemacht wird. Sie war die Mutter Jesu und sie war eine gute Frau, ganz klar. Und wen hatten wir noch im Angebot? Wen hatte ich noch genannt? Na, wer hat aufgepasst? Was? Josef, genau. Josef war nachher ein guter Josef. Ne? Der hat dafür gesorgt, dass Ägypten und Israel und andere Länder nicht verhungert sind. Und er hat klug gehandelt und hat noch zu seinem als sein Vater starb, als Jakob starb, hat er nochmal was ganz Starkes gemacht. Da haben die Söhne, die ihn ja so böse behandelt hatten, nochmal richtig Angst gekriegt und Panik, was wird passieren, wenn der Vater jetzt tot ist. Wahrscheinlich hat Josef uns die ganze Zeit nur deshalb verschont, weil der Vater noch am Leben ist, weil er ihm kein Leid zuführen wollte. Jetzt sind wir dran. Und dann haben sie sich eine Lüge ausgedacht. Ja, Papa hat gesagt, du sollst uns das vergeben. Und dann hat Josef wieder geweint. Gesagt, wie könnt ihr mir so viel Böses zutrauen? Das verstehe ich nicht. Ich habe euch doch total lieb. Dann haben sie einen Arm und dann, ich glaube, dann war die Vergebung endlich, dann hatten sie es auch begriffen. Uns ist wirklich vergeben. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Jetzt komme ich eigentlich zum Eigentlichen. Jetzt komme ich ja zu uns. Jetzt habe ich ja ein bisschen in die Bibel reingeleuchtet. Ich habe vorhin von den Gaben gesprochen. Und ich komme wieder dazu zurück. Jeder von uns, jeder von euch, ich und andere Christen, jeder hat mindestens eine Gabe, einen Auftrag. Ich spreche heute nicht über die Geistesgaben. Auch, das kommt mit dazu. Aber ich spreche auch einfach über die Gaben. Ich kenne in unserer Gemeinde, es gibt Leute, die können total gut Autos reparieren. Ein Glück, dass es die gibt. Sonst könnte ich hier nicht herkommen. Ich müsste schon öfters mal mein Auto repariert haben. Gerade das Auto, mit dem ich heute hier bin, da ging plötzlich der Zündschlüssel nicht mehr zu ziehen. Und das Lenkrad, das war schon doof. Ein Glück, dass es da Leute gibt, die das können. Da gibt es Leute, die sind in der Lage, so ein Haus zu bauen. Und ich habe mir gerade mit Guido draußen die Pflasterung angeguckt. Das ist beste Arbeit. Ne? So, ein Glück, dass es das gibt. Es gibt Leute, die können so eine Mikrofone herstellen. Und es gibt Leute, die können so eine Anlage bauen, die da vorne benutzt wird. Das sind alles Dinge. Es gibt Leute, die können gut zuhören. Andere Leute können gute Ratschläge geben. Andere Leute haben sehr praktische Gaben. Und da gibt es wieder welche, die haben einfach, ich will noch gar nicht mal von der Geistesgabe, von der Gabe der Weisheit oder von der Erkenntnis sprechen. Ich meine einfach, dass sie einen gesunden Menschenverstand haben und anderen mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Das wird vom Heiligen Geist noch überhöht gerne. Das macht der Heilige Geist gerne, dass er das dann noch erhöht. Aber manchmal gibt er auch ganz unweisen Leuten plötzlich totale Weisheit. Und wir haben auch schon erlebt, dass Leute, die 2 linke Hände haben, plötzlich alles richtig machten und so. Unser Pastor in Heikendorf erzählte Folgendes. Also er spielt wirklich gut Klavier und kann auch gut singen. Und er sagte, unser Zeugnis, er hat bis vor 2 Monaten oder 3 Monaten ist mein Alter so, seit 30, 40 Jahren spielt er Klavier und er sagt, er ist nie über einen bestimmten Level gekommen. Das ging nicht, klappte nicht. Und eines Tages war das so, als wenn in seinem Gehirn ein paar Knoten platzten und plötzlich konnte er das auf dem Klavier machen, was er schon immer wollte, was er bei irgendwelchen ganz hochrangigen Klaviervirtuosen gesehen hat. Das hat Gott ihn dann freigesetzt. Vielleicht konnte er das vorher noch nicht ab, vielleicht war er noch nicht so weit. Geil, also vom Hochmut her oder so. Und jetzt kann er das. Und das ist tatsächlich so, der spielt wie sonst was da. Ich habe vor Jahren, als ich habe eine Ausbildung als Erzieher gemacht, wir sind durch schwere Zeit mit unseren Kindern gegangen, wir haben Umzüge hinter uns, wir haben wirklich auch Anfechtungen, selbstverschuldete, aber auch von anderen verschuldete oder Gott zugelassene Anfechtungen hinter uns gehabt. Und wir haben es oft in unserem Leben nicht leicht gehabt, kann ich aus meinem eigenen Leben sagen. Und ich habe immer einen Satz gesagt, meine Zeit wird kommen. Und dieser Satz ist eingetroffen. Spätestens seit ich Rentner bin. Ich bin jetzt seit 2 Jahren Rentner. Seit 2,5 Jahren bin ich jetzt Rentner. Und ich erlebe jetzt, wie Gott Türen aufmacht und wie Dinge passieren. Also nicht diese Nummer, ich bin jetzt Rentner und jetzt bin ich altes Eisen, jetzt muss ich mich hinsetzen, depressiv werden und nichts mehr machen und hoffen, dass Jesus bald wiederkommt. Nein, ich bin jetzt Rentner und jetzt werden die Ärmel hochgekrempelt. Jetzt geht's richtig ab. Und Gott hat mich wieder in meine alte Szene geführt. Ich komme aus der Rocker-Szene. Ich war vor 45 Jahren, war ich praktizierender, motorradfahrender, krimineller Rocker. Dann habe ich mich bekehrt. Gott hat mich da rausgeholt. Da gab es mal eine Zeit, da bin ich da wieder hingegangen. Das ist aber auch schon wieder 30 Jahre her. Und dann habe ich gesagt, nie wieder möchte ich in diese Kreise gehen. Nie wieder. Lass mich mit diesen Leuten in Ruhe. So, vor 3 Jahren hat Gott durch meinen Schwiegersohn Sven, schöne Grüße, der konnte heute leider nicht mitkommen, hat mich mitgenommen auf so ein Biker-Treffen. Und wer beschreibt meine unendliche Erstaunen, dass ich vom ersten Moment an gute Gespräche hatte. Das letzte war jetzt letzten Freitag, vor einer Woche, da bin ich auf so ein Treffen gegangen und die Türen sind sperrangelweit auf. Ich kann es nicht fassen. Menschlich kann ich euch das nicht erklären. Ich bin noch viel älter als die meisten von denen. Ich habe offene Türen. Hat Gott so gemacht. Ich kann da nichts für. Ich kann da wirklich nichts für. Ich wollte da auch nie wieder hin. Eigentlich habe ich die nicht gemocht. Aber wenn der Herr Türen aufmacht, nebenbei, das sage ich jetzt aber echt nicht, um mir hier die Ehre zu geben, sondern um ein geistliches Prinzip zu verdeutlichen. Gott hat vorher zu mir gesagt, da sind einige Brüder und auch ein Umgekehrter, die sind sehr krank. Und er hat gesagt, Gott hat zu mir gesagt, ich möchte, dass für diese, das sind insgesamt 3 Leute, ich möchte, dass du sie regelmäßig besuchst und tröstest. Und dann ist noch einer dabei, der ist nicht so, aber um den soll ich mich auch kümmern. Und das wären jetzt so Aufgaben, wenn ich danach gehe, so was Spaß macht und was so richtig cool ist, da bin ich lieber auf so ein Rocker-Treffen als bei einem Kranken am Bett. Aber weit gefehlt, seit ich das mache, habe ich total Freude, bei denen am Bett zu sitzen und die zu besuchen. Ich habe total Freude daran. Und es ist eher so, dass ich jedes Mal, wenn ich zu den Bikern gehe, dann bin ich vorher, was willst du da, bist du dir sicher? Und wenn ich da bin, dann ist es wieder total gut. Aber Gott hat von mir erwartet, dass ich erstmal die Dinge tue, die ich vielleicht nicht unbedingt ganz oben auf meiner Liste hatte. Oder manchmal sagt Gott auch, ich möchte, dass du dich endlich mit der Schwester sowieso aussprichst. Du hast vor 27 Jahren einen Streit mit der gehabt, das ist immer noch zwischen euch beiden. Geh jetzt endlich hin und mach das. Und wenn ich das dann mache, dann gehen plötzlich die Türen auf. Oder du solltest dem und dem vergeben. Aber Herr, der ist doch schon längst tot. Ja, umso schlimmer. Vergib ihm endlich. So, das gibt so Sachen, die, wo Gott sagt, erstmal die kleinen Dinge. Und ich glaube, jeder von euch hat ein super ist das falsche Wort, hat einen ganz speziellen Auftrag vom Herrn, wo Gott sagt, dafür bist du von allen Menschen auf dieser Erde am besten geeignet. Da fällt mir jetzt ganz spontan ein Beispiel ein. Ich war mal Grafikdesigner auch zwischendurch, für ein paar Jahre. Und da habe ich für eine christliche Einrichtung den Prospekt gemacht, damals. Und habe mich sehr doll angefreundet mit dem Sohn des Leiters. Der müsste mittlerweile auch schon 80 sein oder so, aber ich habe mich super gut mit dem verstanden. Wir haben sehr viel Zeit am Computer verbracht, wo ich das gemacht habe. Und dann habe ich mir die Einrichtung angeguckt, wo die sich um Behinderte und schwer erziehbare Kinder gekümmert haben. Auch Kinder, die aus ganz schlimmen Kreisen kamen, die da betreut wurden, weil der Vater eine Vision von Gott hatte, das zu machen in Eckernförde, War total stark. Und dann habe ich ihn aus den Augen verloren. Weil Gott mich neue Wege geführt hat nach Itzehoe und Jugendarbeit und so weiter. Ich habe den Sohn des Predigers und des Leiters da aus den Augen verloren. Und dann lernte ich einen anderen Mann kennen. Im Rahmen von einem anderen Dienst. Ein ziemlich stämmiger, dicker Typ so. Und der erzählte, dass er als Kind in dieser Einrichtung missbraucht wurde. Und er wäre dann zu dem Leiter gegangen und er hätte gesagt, sowas gibt's im Haus Gottes nicht. Also doppelter Missbrauch. Einmal wurde er missbraucht von einem Mann und zweitens wurde er nicht ernst genommen. Und er hat sich lange Jahre vom Evangelium abgewendet, wollte da nichts mehr mit zu tun haben und hat sich dann wieder bekehrt. Und der war im Gefängnis. Ich habe den dann im Gefängnis besucht, in Lübeck, weiß ich noch. Und dann erzählte er mir das. Und er ist selber auch straffällig geworden, hat sich dann aber im Gefängnis bekehrt. Mittlerweile ist er schon jahrelang wieder draußen. Aber der hatte ganz starke Probleme mit dem Evangelium wegen dieser Geschichte. Hat sich dann aber bekehrt. Und dann sage ich, weißt du was? Der Vater, der dich nicht ernst genommen hat, der lebt leider nicht mehr. Aber was ich machen kann, ich kann die Geschichte seinem Sohn erzählen. Diesen Mann, mit dem ich immer am Computer saß. Und ich wusste in dem Moment, ich bin der einzigste Mensch auf der ganzen Welt, der das tun kann oder auch lassen kann. Ich war der Einzige, der das herstellen konnte, diese Verbindung. Da bin ich Tage später zu diesem Mann, mit dem ich am Computer gesessen habe, hingegangen und habe ihm die Geschichte erzählt. Ich sage, dein Vater hat damals, der ist missbraucht worden und er hat den Jungen nicht ernst genommen und hat gesagt, das gibt's im Hause Gottes nicht und hat ihn so abgefrühstückt. Und da stand er zweimal im Regen. Und dann hätte er fast geweint. Und hat gesagt, es tut mir so leid. Bitte sag ihm, im Namen meines Vaters möchte ich ihn um Vergebung bitten. Sag, ich werde das ausrichten. Und dann war ich wieder der einzigste Mensch auf der Welt, der diese Verbindung herstellen konnte. Ich kannte sowohl den einen, und zwar sehr gut, und den anderen auch. Dann bin ich wieder ins Gefängnis, habe ich gesagt, ich soll dir ausrichten, dass es dem total leid tut. Und das war jetzt ein sehr spezieller, oder hat die Vergebung, hat das auch angenommen. Und so wie ich das mitgekriegt habe, geht es ihm ja ziemlich gut. Und lange Jahre ging es ihm nicht gut, ist ja klar, dass sowas nicht gerade schön ist. Und so war das eine Aufgabe, die Gott mir da gegeben hatte. Und ich wusste ganz genau, ich kann mich da nicht drum rumdrücken. Gut, hätte ich machen können, da hätte ich mich total versündigt. Hätte der Sohn des Leiters da nicht ihn um Vergebung bitten können und er hätte die Möglichkeit nicht gehabt, die Vergebung anzunehmen. Und so ist das geflossen. Und ich bin froh, dass ich da gehorsam war. Ich habe aber auch schon Sachen gemacht, wo Gott mir was gezeigt hat und ich habe es leider nicht gemacht. Und wir wissen vom Buch Esther, da wird gesagt, wenn Esther nicht gehorsam gewesen wäre, hätte Gott oder wäre ein anderer Weg passiert. Aber es war gut, dass sie gehorsam war, dass sie die Juden bewahrt hat damals vor der Vernichtung. Und wer weiß, was Gott für dich hat. Vielleicht gibt es einige Dinge, die nur du machen kannst. Und wenn der Teufel mir oder dir einredet, pass mal auf, für dich hat Gott gar nichts. Und du hast die und die Fehler oder das und das läuft in deinem Leben schief oder so. Das ist so verkehrt. Gott hat mich schon benutzt, als ich wirklich noch richtig nicht gut drauf war. Ein anderes Beispiel. Ich war mal in Süddeutschland und da haben wir gepredigt mit einem bekehrten Polizisten zusammen, weiß ich noch, und mit dem Udo, und da haben wir gepredigt. Und da kam eine Frau nach vorne und die wollte vom Rauchen frei werden. Und dann bete ich mit ihr und sage, du musst deiner Mutter vergeben. Woher weißt du das? Ich sage, ich weiß das nicht, aber der Herr weiß das. Und da hat sie sich total bedankt, habe ich mit der gebetet, dass sie ihrer Mutter vergeben mag. Und ähnliche Dinge habe ich öfters erlebt. Aber zu der Zeit war ich noch an mindestens zwei Sünden total gebunden. Richtig so. Ich war Christ und war zwei Sünden richtig doll gebunden. Das meist hat keiner gewusst. Ich hatte mich da jemandem anvertraut, aber ansonsten wusste das keiner. Und trotzdem hat Gott mich benutzt. Ich meine, es war jetzt nicht die Stimmung bei mir, oh, alles super, Gott benutzt mich, dann kann ich ja weitermachen. Nein, ich war total unglücklich darüber. Aber ich wollte damit nur sagen, Gott benutzt dich und er benutzt mich. Wir sollen zwar nicht stehen bleiben auf dem Level und ich bin froh, dass ich das hinter mir lassen durfte. Aber Gott hat mich benutzen können. Und ich möchte euch einfach zurufen, die meisten von euch sind älter, ich auch. Das ist für Gott 0,0 ein Grund zu sagen, jetzt altes Eisen. Nein, genau das Gegenteil. Ihr seid jahrelang bekehrt. Ihr habt jahrelang Bibel gelesen. Ihr habt jahrelang gebetet. Ihr seid die großen Vorbilder. Und wenn hier junge Leute reinkommen, und das wird passieren, dann könnt ihr diesen jüngeren Leuten dienen. In der Welt ist meistens, mit wenigen Ausnahmen, ist es im Augenblick so, dass wenn du älter wirst, dann wirst du gerne abgeschoben und Rentner sind nicht so gerne erwünscht. Der beste Rentner ist am besten toter Rentner, der belastet nicht der Staatssäckel. Und Rentner sind faul, habe ich jetzt auch gehört oder so. Und so, das ist die Welt, so macht der Teufel das, ne? Ein Leben lang gearbeitet oder wirst du abgeschoben. So. Bei Gott ist das genau andersrum. Genau andersrum. Du wächst im Glauben, du wirst immer reifer. Und ein alter David war ein besserer David als der ehebrecherische David. Und Petrus, als er die Briefe schrieb, war er besser drauf, als er die Ohrennummer da gemacht hat. Wirklich. Und David war ein besserer König, ja, hatte ich schon gesagt jetzt. Und für Mose, für alle möglichen Leute können wir das Gleiche sagen. Und wenn der eine oder andere von uns vielleicht jetzt gerade in irgendwelchen Schwernissen drinsteckt, dann ist es eins ist ganz klar, Gott möchte uns in diesen Schwernissen entweder durchhelfen oder er möchte sie komplett beseitigen. Und ich habe manchmal erleben dürfen, wie Gott Menschen, die große finanzielle, gesundheitliche, gesellschaftliche oder familiäre Probleme hatten, dass tatsächlich, also wirklich jetzt tatsächlich von einem Tag auf den anderen, dass es geändert wurde. Gutes Beispiel, mein Schwiegersohn, den kennt ihr ja alle, der war plötzlich da. So, meine Tochter hatte sich 2 Monate vorher richtig bekehrt, nachdem sie jahrelang rumgeärgert ist, und plötzlich war der da. Und das war so ein Segen. Meine andere Tochter, die wohnt jetzt in der Schweiz, und ich kenne viele junge Christen so. Und die einen sind ganz gut so, und der andere, überlegt man sich so, naja, da muss auch viel lernen. Der lernt sie einen kennen, der ist schon seit 16 Jahren bekehrt und hat sich immer sauber gehalten, bis 39. Keine Freundin mehr und gar nichts, hat auf die Richtige gewartet. Und der brennt für Jesus. Und jetzt sind die verheiratet, haben ein Kind. Und ich, Halleluja. Aber sie hat lange Zeit gelitten, kriege ich überhaupt noch einen ab? Sag ich, bist du verrückt? Du bist hübsch, du bist intelligent, du gehst den Weg mit Jesus, dann klar kriegst du einen ab. So, aber die wurde richtig angefochten vom Feind. So. Sie dachte, sie stirbt schon als alte Jungfrau oder so. Aber egal. So, und der Herr hat Wege für jeden von uns. Er hat den richtigen Weg. Er hat uns Begabung gegeben, er hat uns natürliche Begabung gegeben und er hat uns auch Geistesgaben gegeben. Zum Glück sind wir ja hier offen dafür. Und er hat für jeden einen guten Plan. Und meine und deine Zeit, die ist jetzt. Die wird nicht nur kommen, die ist jetzt. Die ist jetzt. Wenn nicht, dann jetzt. Und weißt du, was das Gute ist? Ich sag mal so, für die Welt ist es nicht gut, aber für uns. Lange Zeit war das zumindest in Deutschland so, dass die Welt gerade die 80er, 90er Jahre war. Also, uns geht's auch gut. Dazu brauche ich Gott. Und mittlerweile ist die Situation schon so, wenn man nicht bekehrt ist und man hat den Herrn nicht, könnte man Angst kriegen. Ne? Man könnte Angst kriegen. Ne? Der Putin, der hat ganz klar gesagt, so hier, pass mal auf, wenn das losgeht und er ist mit dem Iran verbündet und so. Und der Merz muss ja unbedingt die Taurus-Raketen da und so, unbedingt so. Könnte man Angst kriegen. Ich bin ganz ruhig darüber. Ich sage mir, das hat der Herr alles in seiner Hand und Gott kann das auch nochmal beruhigen alles. Oder auch nicht, das werden wir sehen. Aber eins weiß ich, wir können freudig die Häupter erheben und sagen, der Herr ist nahe. Und in der Zeit will ich noch richtig Gas geben. Richtig Gas geben. So, gerade wenn ich älter bin, dann noch mehr. Nicht jetzt im Sinne von Stress verbreiten oder so, da verstehe ich das nicht falsch. Und wenn einer, ich gehe mal davon aus, dass jeder von uns unbekehrte Leute kennt. Muss ja nicht ganz dick befreundet sein mit denen oder so. Manchmal ergibt sich das tatsächlich, dass Unbekehrte uns auch schätzen und sagen, okay, ich bin nicht bekehrt, aber also ich habe in meinem Verwandtenkreis, da habe ich jemanden, der ist, mit dem bin ich jetzt nicht verwandt, aber der ist mit jemandem zusammen und der schätzt mich so, das merke ich, der respektiert mich. Mit dem kann ich auch Gemeinschaft haben, ohne dass das anstrengend wird. Aber in der Regel baut man mehr Freundschaften ja zu Christen auf. Aber wir kennen alle auch Unbekehrte, bin ich ganz sicher, jeder von uns. Und diese Unbekehrten, die kennst du und ich nicht umsonst. Die sind nicht umsonst in unserem Umfeld. Gott hat sich da was bei gedacht. Wir haben Nachbarn, wir haben Arbeitskollegen oder wir haben wo auch immer, in unserer Siedlung oder wo auch immer. Oder unsere Verwandten kennen jemanden, mit dem man da sich mal unterhalten hat. Und ich bin ganz sicher, jeder von uns hat die Möglichkeit, das Evangelium abzustrahlen. Das hat mal jemand gesagt, predige, predige, predige. Und wenn es nicht anders geht, benutze auch Worte dafür. Also das heißt, wir sollen den Menschen mit Liebe und mit Respekt begegnen und mit Empathie, aber im richtigen Moment auch mal darüber sprechen. Und wenn es unbedingt sein muss, auch mal über die Hölle. Vorhin, das hast du ja zitiert mit der Hölle. Und aber natürlich, die beste Botschaft ist, wenn ihr sagt, musst du nicht hinkommen. Und Gott hat hier auf der Erde schon ein kraftvolles, gutes Leben für dich. Und da lege ich wirklich ganz großen Wert. Das Leben hier auf der Erde ist nicht nur Anfechtung, nicht nur Verfolgung, nicht nur auf den Kopf kriegen. Das Leben ist hier auch Kraft, das ist auch Freude, das ist auch Gnade, das ist auch gute Gespräche. Vielleicht noch ein letztes. Ich habe vorhin eine Predigt gehört, da ging es darum, dass die Welt uns hasst. Das ist richtig, aber mit einer Einschränkung. Wenn wir mit den Menschen konfrontiert werden, dann werden wir wahrscheinlich erleben, dass ein Großteil von denen sich nicht bekehren möchte. Und wir werden auch erleben, dass der eine oder andere richtig, richtig hassig auf uns reagiert. Aber ein anderer Teil, es wird wahrscheinlich ein kleiner Teil sein, die werden uns lieben. Die freuen sich, dass wir ihnen von Jesus erzählen. Wir haben erlebt, dass er aus den Kreisen, wo wir hingehen, jemand hat ein Kind, das schwer krank ist. Was, ihr würdet für mich beten? Mann, toll. Oder andere Dinge werden erzählen sie einem ihre Nöte und dann hört man zu. Und du merkst, er ist einfach nur dankbar, dass du ihm zuhörst. Und Gott hat Türen für uns, für jeden von uns. Amen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für jeden von uns einen Plan hast und unsere Zeit ist jetzt. Jetzt ist die Zeit. Ich weiß nicht, wann du wiederkommst. Ich weiß nicht, wann Entrückung ist. Herr. Kann sofort sein, kann auch noch in 10 Jahren oder 20 Jahren sein. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Die Zeit, die wir haben hier, die möchtest du, dass wir sie gut auskaufen. Ohne, dass wir dabei in Stress kommen. Wir dürfen auch gerne Urlaub machen. Wir dürfen gerne uns auch das Leben genießen an Stellen, wo das sinnvoll ist. Genau, ich bin hierher gefahren heute Morgen und ich habe einfach diese Landschaft genossen und das schöne Wetter und habe mich einfach gefreut über diesen Anblick, was du geschaffen hast, wie schön das alles ist. Und das ist vollkommen in Ordnung. Auch wenn Krieg im Iran ist, darf ich mich trotzdem über die lauenburgische Landschaft freuen. Aber du hast auch einen Auftrag für uns und du hast auch Dinge, das sind Leute, die in Not sind, das sind Leute, die dich so nötig brauchen, Herr. Und wir sind diejenigen, die ihnen das bringen können. Mit unserem Leben, aber auch, wenn sie Fragen haben, mit unserem Zeugnis. Und das Wichtigste habe ich natürlich vergessen, dass wir auch alles im Gebet tragen sollen. Das Gebet ist eigentlich unsere größte, stärkste Waffe. Und die wollen wir auch anwenden, Herr. Amen.